den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Sachbuchrezensionen hatten in den hamburgischen Zeitungen vor 100 Jahren keinen festen Ort, keine eigene Rubrik. Dass sie dennoch ein Bestandteil der journalistischen Arbeit waren, belegt die heutige Sammelrezension aus dem hamburgischen Korrespondenten vom 16. August 1925. Der Autor mit dem Kürzel R.M. versammelt mehrere politikwissenschaftliche Bücher, die sich mit der europäischen Politik befassen. Dabei sind die großen Themen, wen wird es wundern, die Ismen auf der politischen Landkarte. Eine Analyse zum italienischen Faschismus eröffnet den Reigen und nach einem Abstecher auf den Balkan beleuchten gleich mehrere Werke aus verschiedenen Perspektiven den Bolschewismus in Russland. Wie die allesamt Autoren über die Lage in Italien und im Osten urteilten und wo sich dabei die Hoffnung auf einen überlegenen europäischen Machtmenschen äußert, hören wir nun von Rosa Loy.
Bücher zur Politik quer durch Europa. Als im Jahre 1919 die Schleusen der geistigen Blockade sich wieder öffneten, da gingen zwei Flutströme politischer Literatur durch Deutschland. Die Literaturgeschichte wird später einmal an diesen wenigen Nachkriegsjahren interessante Beobachtungen anstellen können. Daheim öffnete sich mancher Mund, der bis dahin freiwillig oder unfreiwillig geschlossen gewesen war. Eine Fülle von Erinnerungen, Memoiren, Tagebüchern, mehr oder weniger wertvollen Enthüllungen war die Folge. Allmählich haben wir hier, nachdem die Flut ein wenig abgeebbt ist, den nötigen Überblick, um das Bleibende vom Vergänglichen zu unterscheiden. Ähnlich wird es uns mit dem anderen Strom politischer Literatur ergehen. Auch in dem, was uns zur Kenntnis fremder Völker und Länder unterbreitet wird, lernen wir allmählich kritischer zu sehen. Gerade weil wir unter dem Zwang leben, die Welt von innen her zu begreifen, müssen wir uns vor falscher Skepsis ebenso hüten wie vor falschem Optimismus. Und vor allem, wir müssen die Welt von sich aus erfassen und dürfen sie nicht unter irgendeinem innenpolitischen oder gar parteipolitischen Aspekt sehen. Nur wenn man sich diese Notwendigkeiten vor Augen hält, gräbt man sich den rechten Weg durch die unübersehbare Menge von Literatur, die heute Anspruch auf Wertung macht. Ein paar markante Bücher seien darum aus der in den letzten Monaten erschienenen Fülle unter diesen Voraussetzungen hier hervorgehoben und unterstrichen. Um das neue Italien brandet der Streit der Meinungen noch immer arg hin und her. Was der Faschismus eigentlich sei oder was er nicht sei, darüber kann man in Deutschland so schwer ein fachliches Urteil gewinnen, weil sich immer sofort innenpolitische Gegensätze auf das italienische Problem übertragen. Allerdings hat man es im Faschismus mit einer noch ganz im Wachsen begriffenen Erscheinung zu tun. Aber gerade das Lebendige und Fließende hat den Verfasser der umfassenden systematischen Darstellung des Faschismus gereizt, die die C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung München jetzt herausgebracht hat. Dr. J.W. Mannhardt stellt sich darin die größte Frage, ob es dem Faschismus gelingen werde, das junge und das alte Italien zueinander zu bringen, die Gegensätze von Tradition und Idee zu überwinden. Dabei geht er mit Recht induktiv vor, indem er von der Wirklichkeit des Landes her die politische Idee des Staats zu begreifen sucht, nicht umgekehrt. Es ist der sicherere, aber auch der beschwerlichere Weg. Erst zum Schluss fragt dann der Verfasser nach dem Sinn des Ganzen. Faschismus ist der Wille, durch eine unsichtbare Revolution aus dem Zustand der Schwäche herauszukommen. Zitat: Mussolini ist der Bejaher des Krieges und der wahren Aristokratie. Und dennoch ist er Revolutionär ohne Schafott, Großmachtpolitiker, möglichst ohne Feldzüge und ein Führer des Volkes ganz ohne Demagogie. Zitat Ende. Voll reicher geistiger Anregung legt man das Mannhardtsche Buch wieder aus der Hand. Haften bleibt aber vor allem die Erkenntnis, dass die tiefsten Wurzeln des Faschismus in das typisch italienische Wesen und in die Persönlichkeit Mussolinis versenkt sind. Das Buch beginnt und endet also mit einer Frage. Aber das gerade ist sein feiner psychologischer Reiz. In den Wetterwinkel Europas führt das Buch von Alois Hajek, in dem er Bulgarien unter der Türkenherrschaft, Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart, historisch darzustellen sucht. Aber das tief angelegte Buch bringt mehr. Es bringt eine Art Problematik des ganzen Balkan, wozu die jahrhundertelangen Auseinandersetzungen der Bulgaren mit den Türken, Griechen und anderen Völkern hinreichend Anlass boten. Dr. Hajek, der Privatdozent für osteuropäische Geschichte an der Universität Wien ist, interessierte vor allem das volkspsychologische Moment, die durch 500-jährige Knechtschaft ungebrochene Volkskraft des bulgarischen Volkes. Staunend sehen wir zurück in ein halbes Jahrtausend europäischer Geschichte, das sonst unter der Fülle westlicher Ereignisse allzu sehr missachtet wird. Aber das Buch Hajeks lässt, auch wenn es historisch kommt, ahnen, dass die balkanischen Energien für die Bestimmung des europäischen Schicksals noch lange nicht verbraucht sind. Vom Balkan ist der Weg zum Land der Rätsel und der Wunder nicht weit. Die Literatur über Russland hat gerade in der letzten Zeit einige wertvolle Bereicherungen erfahren. Auch hier das immer wiederkehrende Bestreben, dies vielleicht unergründliche Land zunächst historisch oder ideologisch zu ergründen. Ganz von der Idee her kommt ein Buch von Hans Mühlenstein über Russland und die Psychomachie Europas, CH Beck'sche Verlagsbuchhandlung in München, worin er den Versuch unternimmt, einen Zusammenhang zwischen der politischen und der religiösen Weltkrise herzustellen. Das Buch ist geistig an Nietzsche und seinen Gedanken ernährt. Es ergeht sich in Sorge über die neue Katastrophe Europas, das angeblich zwischen der Skylla des Zynismus, Bolschewismus und der Charybdis des Mystizismus, falschen Idealismus, hin und her wankt. Hieraus könne der Mensch der Mitte nicht heraushelfen, helfen könne nur der Höhenmensch, der wahre Europäer, der Europa endlich seine Religion und seine Kultur gibt. Das Buch ist problematisch in der Anlage und im Einzelnen und wird nicht wenig zum Widerspruch reizen. Aber ist der Widerspruch nicht immer die Wiege der Erkenntnis? In das militärische Werden des Krieges führt das Buch des russischen Generals Juri Danilow, des Generalquartiermeisters der Kaiserlichen Russischen Armee, das Freiherr von Kampenhausen übersetzt und herausgegeben hat. Verlag der Frommannschen Buchhandlung in Jena. Es ist das Werk eines typischen Militärs und eines echten russischen Patrioten, dem aber, wie der Herausgeber mit Recht hervorhebt, objektives Verständnis für deutsche Leistung und Kultur nicht fremd ist. In Paris, unter den Bedingungen des Immigrantenlebens, ist das Buch entstanden und darum hat die Liebe zur Heimat ihm doppelt die Feder geführt. Wie so manches andere Werk hat auch dieses seinen aktuellen Wert darin, dass es tiefe Einblicke gönnt in die allgemeinen militärischen Auffassungen des Russen und so verstehen lehrt, wie auch dem neuen russischen Staat die Schaffung einer mächtigen Armee gelungen ist. Schließlich ein Werk, das uns Russland nicht mit deutschen und nicht mit russischen, sondern mit tschechischen Augen sehen lehrt. Zu dem fachlichen Wert kommt bisher also noch ein persönlicher und psychologischer Reiz. Der bekannte tschechische Abgeordnete Dr. Kramáš hat im Sommer 1921 eine umfassende Geschichte und Kritik des Bolschewismus in seinem Buch »Die russische Krisis« vorgelegt, das nun in deutscher Übersetzung von Alfred Schäbeck bei Dunker und Humblot in München herausgekommen ist. Das Werk unternimmt den Versuch, dem stattlichen Experiment im Osten schonungslos den Schleier der Propaganda und der Stimmung herunterzureißen, in der Meinung, dass es sich im Bolschewismus um eine gesamteuropäische Angelegenheit handelt. Inzwischen ist die russische Geschichte ja schnell abgerollt und der tschechische Historiker glaubt, dass sie seiner Darstellung in vielem und allem Recht gegeben habe. Mit der Liebe der Slawen zur slawischen Brudernation lässt er sein Buch ausklingen in eine Prognose des russischen Wiederaufbaus. Wen will es Wunder nehmen, dass sich die russische Welt in deutschen Köpfen anders malt? Wer sich freimacht von allen gefühlsmäßigen Sym und Antipathien, der wird dieses große, umfassende Werk nicht ohne reichen Nutzen lesen.
Der Autor des letzten Buches, Karel Kramář, hatte kurz vor dem Ersten Weltkrieg zu einem Königreich der Tschechen und Slowaken unter Schutzherrschaft des russischen Zaren aufgerufen. Obgleich er als Parlamentarier Immunität genoss, wurde er von den Autoritäten der KUK-Monarchie zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde dann aber ausgesetzt und er begnadigt und konnte so 1918 der erste Ministerpräsident der unabhängigen Tschechoslowakischen Republik werden. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.